Liebe Gemeinde hier in St. Matthäus und an den Bildschirmen zu Hause, den halben Predigttext haben Sie schon mit dem Wochenspruch gehört. Ich lese jetzt zwei Verse aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Soweit der Prophet Sacharja. Vielleicht haben Sie sich gewundert darüber, über die Lesung, die ja normalerweise, dieser Einzug Jesu in Jerusalem, normalerweise gelesen wird am Anfang der Passionszeit. Aber unser heutiger Predigttext schildert ja schon gute 500 Jahre vorher, was Matthäus dann nachher beschreibt beim Einzug Jesu in Jerusalem. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ja, als Jesus damals so in Jerusalem einzog, haben viele Menschen am Straßenrand gestanden und laut gejubelt. Der König kommt! Sie alle kannten ja diese Stelle aus Sacharja. Und sie waren ganz glücklich in der Erwartung, dass jetzt das Friedensreich des Messias anbrechen würde. Und sie hatten eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie das aussehen sollte. Die römische Besatzungsmacht würde aus dem Land vertrieben werden und Israel endlich wieder ein freies Land sein. Keine Steuern mehr an Rom zu bezahlen. Nicht mehr zu Diensten gezwungen werden. Sich nicht mehr ducken zu müssen, frei entscheiden zu können, wo man wohnt, wohin man geht, was man macht. Das war ihre Vorstellung von Freiheit. Das können wir ihnen gut nachfühlen. Und diese Freiheit sollte der Messias bringen. Aber dafür war Jesus nicht gekommen. Er kam, um Israel und alle anderen Menschen auch von der Besatzungsmacht der Sünde zu befreien. Denn das war und ist eine viel grausamere, eine viel stärker unterdrückende und knechtende Macht, als die Römer das waren, so schlimm die auch waren. Sünde, das ist die Trennung von Gott und von seinen weisen Anweisungen für ein gelingendes Leben. Sie knechtet den Menschen mehr, als die Römer das konnten. Und die waren da richtig gut. Solange die Sünde herrscht, wird nicht Friede sein und Gerechtigkeit zwischen den Menschen. Keine Chancen. Wir brauchen die Erlösung, die Befreiung von dieser Knechtschaft der Sünde. Und die bringt uns Jesus. Er war gekommen, um die Menschen in die wahre Freiheit zu führen. Und diese Freiheit ist Bindung. Die enge, herzliche Bindung an den einen Gott, der uns geschaffen hat. Der uns die Aufgabe gegeben hat, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Sie weise zu regieren. Und miteinander in einer herzlichen Gemeinschaft der Liebe zu leben. Ja, er kommt als ein Gerechter und ein Helfer. Er schenkt uns diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und er hilft uns, in dieser Gerechtigkeit ganz alltäglich zu leben. Eine Woche später, als nach diesem Event in Jerusalem, als Jesus einzog, fragt Pilatus Jesus ganz direkt, sag mal, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet ihm, du sagst es. Mein Reich ist aber nicht so wie die anderen Reiche dieser Welt, ist nicht auf einem bestimmten Gebiet der Landkarte zu finden, sondern mein Reich ist in den Herzen der Menschen, die an mich glauben, wo ich der Herr bin. Das ist das Reich Gottes. Dieses Reich Gottes umfasst heute, 2000 Jahre später, Millionen von Menschen auf allen Kontinenten der Erde, auch in Deutschland, auch in Augsburg, auch hier in der Gemeinde St. Matthäus. Wir sind Bürger dieses Reiches und wir haben einen König, dem wir folgen, dem wir gehorchen, Jesus. Das steht nicht in Konkurrenz dazu, dass wir alle natürlich auch Bürger der Bundesrepublik sind und deren Grundgesetz auch für uns gültig ist und deren ausführenden Gesetze wir hoffentlich alle ordentlich befolgen. Aber im Tiefsten, im Innersten, das, was uns eigentlich ausmacht, sind wir dem König Jesus verantwortlich. Und wir wollen seinen Willen tun. Und wie er es uns gesagt hat, bitten wir auch immer wieder darum, dass sein Reich kommt. Mit seiner ganzen Macht und Herrlichkeit und dass Gottes Wille getan wird, nicht nur von uns, sondern auf der ganzen Welt. Und von diesem Reich Gottes, um das wir noch beten, das wir jetzt noch nicht sehen können, spricht der nächste Vers in Sacharja 9, dass Gott durch den Propheten sagt, ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen und vom Strom Euphrat bis an die Enden der Erde. Jesus hat ja mit seinen Jüngern intensiv darüber geredet, was ihm bevorstehen würde und was auf sie alle zukommt, sein Tod, seine Auferstehung, dass er zum Vater zurückgeht. Und er hat ihnen gesagt, er kommt wieder. Dann allerdings nicht als der sanftmütige, geduldige, für uns Leidende, sondern als der Herr, als der Herrscher, vor dem sich alle Knie beugen werden und alle Menschen bekennen werden, dass er der Herr ist. Und wir heute leben genau zwischen den beiden Versen. Dem Vers 9, der beschreibt, wie Jesus eingezogen ist in Jerusalem, dass er das erste Mal kam zu den Menschen, der Gerechte, als Gerechter und als Helfer. Und dem Vers 10, wo davon die Rede ist, dass er wiederkommen wird als der Herrscher. Und wir leben genau in dieser Zwischenzeit. Auch die anderen Propheten haben von diesem wiederkommenden Herrn, dem Friedefürsten, geredet. Jesaja zum Beispiel sagt, er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Sie werden nicht mehr lernen, wie man Krieg führt, weil der Friedefürst regiert. Nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Erde. Jedes Mal, wenn ich diesen Satz lese, werde ich ganz sehnsüchtig danach. Es wird eine Zeit kommen ohne Kriege, ohne Terroranschläge, ohne Flüchtlingselend. Eine Zeit, in der Frieden ist auf der ganzen Erde. Und es wird von Jerusalem ausgehen, weil Jesus nach Jerusalem zurückkommt. Und wird stückchenweise die ganze Erde durchdringen, bis die Herrlichkeit Gottes die Erde bedeckt, wie das Wasser das Meer. Da sind wir noch nicht. Heute leben wir in der Zwischenzeit. Zwischen seinem Kommen vor 2000 Jahren und seinem Wiederkommen. Aber ich denke, dass wir zeitlich wesentlich näher sind an seinem Wiederkommen als an der Zeit von damals. Und als Jesus seine Jünger vorbereitet hat auf das, was auf sie zukommt, hat er sie immer wieder ermahnt, dass sie wachsam sein sollten und die Zeichen der Zeit zu erkennen, um nicht unvorbereitet zu sein, wenn es dann geschieht. Und das gilt uns natürlich genauso, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen sollen. Also die Merkmale, an denen man sehen kann, dass das zweite Kommen des Herrn nahe kommt. Oder ob es noch sehr weit weg ist. Die Geschichte Israels ist ein Bilderbuch, in dem abzulesen ist, wie diese Zeiten nacheinander kommen. Es war ja Israel von Anfang an vorausgesagt, dass sie nur dann in ihrem Land bleiben können, wenn sie den Geboten Gottes folgen werden, vor allem aber dem ersten Gebot, nur Gott anzubeten und keine anderen Götter daneben zu haben. Wenn sie das machen würden, die Götzen, die Götter der umliegenden Völker mit anbeten, dann würde ihnen das Land wieder entnommen werden. Und so ist es ja dann auch gekommen. Aber die Propheten haben auch gesagt, nach einer langen Zeit, am Ende der Zeiten würden sie wieder gesammelt werden aus der ganzen Welt und in ihr Land der Verheißung zurückkehren. Beim Propheten Hesekiel in Kapiteln 36 bis 38 können Sie das sehr bildhaft beschrieben nachlesen. Und Jesus spricht davon, dass Jerusalem zertreten würde von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist, bis deren Zeit rum ist. Und dann wird es neu gebaut werden. Und das haben wir in den letzten Jahrzehnten vor unseren Augen geschehen sehen. Also sind wir wohl am Ende dieser Zeit angekommen. Die Bibel gebraucht hier den Ausdruck Äon. Und es ist nicht ausgesagt, dass wenn Jesus wiederkommt, alle Zeit aufhört und die ganze Welt zugrunde geht, überhaupt nicht, sondern ein bestimmter Abschnitt ist dann zu Ende und etwas Neues fängt an. Die Bibel berichtet vom Äon der Schöpfungsgeschichte, wie die Welt einmal angefangen hat. Sie berichtet davon, diesem Äon, das geprägt war von der Tora, von den Gesetzen, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Sie berichtet von dem neuen Zeit, die anfing, als Jesus kam, die Zeit der Heiden und der christlichen Gemeinden in dieser Zeit. Und wenn Jesus wiederkommt, wird wieder ein neuer Zeitabschnitt, ein neues Äon anfangen. Und die Übergangszeiten zwischen einem Äon und dem anderen waren in der Geschichte immer sehr unruhige Zeiten, sehr schwierige Zeiten. Auch Jesus spricht davon, dass wenn er wiederkommt, die Zeit davor sehr schwierig sein würde. Er redet von weltweiten Kriegen, von vielen Erdbeben, von Hungersnöten und vom Zunehmen der Gesetzlosigkeit innerhalb der Völker. Aber auch, dass das Evangelium verkündigt würde allen Völkern. Und das ist ja heute in einer Weise möglich, die es vor 50 oder 100 Jahren noch nicht gab. Durch die ganzen Radiosendungen, durch Fernsehen, durch Funk und alle diese Medien kommt das Evangelium in Länder, in die kein Missionar seinen Fuß reinsetzen könnte. Aber das Evangelium kommt jetzt hin. Und wir erfahren immer wieder, dass gerade in der islamischen Welt viele, viele Menschen zu Jesus kommen. Entweder weil sie Botschaften gehört haben oder weil Jesus ihnen persönlich eine Einladung gebracht hat, ihnen erschienen ist. Das Evangelium wandert um die Welt. Und dazu gehört dann auch die Nachricht, der König kommt. Und was bedeutet das jetzt für uns hier in St. Matthäus? Brave Bürger einer Vorstadt, einer braven Provinzstadt. Wir sind ja in den letzten 75 Jahren sehr verschont worden von großen Katastrophen. Wir hatten keine Hungersnöte, wir hatten keine Kriege. Jetzt beutelt uns gerade die Corona-Geschichte, aber auch da sind wir ja in Deutschland noch sehr glimpflich bisher weggekommen gegenüber anderen Ländern. Können wir also uns ausruhen und ganz gelassen abwarten und uns nur weiter um unsere eigenen Interessen drehen? Wenn Jesus von seinem Wiederkommen sprach, nicht nur zu den Jüngern, sondern auch zu anderen, die ihm zugehört haben, hat er immer wieder Gleichnisse gebracht, Geschichten, Alltagsgeschichten aus der Welt von damals. Und diese Alltagsgeschichten haben die Leute sehr gut verstanden. Zum Beispiel die Geschichte von dem Hausherrn, der abends eingeladen ist auf ein Fest und der seinen Angestellten noch die letzten Weisungen gibt, nämlich sie mögen ihre Lenden umgürtet halten, das heißt in Arbeitshaltung bleiben, und sie mögen ihre Lampen bitte brennen lassen. Er will nicht in ein dunkles Haus zurückkommen. Elektrizität gab es ja damals nicht. Sie sollen ihre Alltagsarbeit bitte ordentlich machen, bis er wiederkommt. Oder die andere Geschichte von dem Chef, der seinen Untergebenen Kapital gibt, um damit zu arbeiten, und der dann wiederkommt und mit ihnen eine Bilanz zieht und sie belohnt für das, was sie eingesetzt haben und wie sie gearbeitet haben. Oder diese Geschichte von den Brautjungfern, was ja damals auch eine ganz alltägliche Geschichte war. Für uns ist das seltsam, dass 10 junge Mädchen bei Nacht sich aufmachen, um dem Bräutigam entgegenzugehen. Aber damals hatte man ein bisschen die bayerische Bräute, die gestohlen werden, hatte man damals auch solche Bräuche, dass das alles hochspannend gemacht worden ist, weil diese Hochzeitsgeschichte eben das Highlight im ganzen Leben war. Und 5 von diesen jungen Mädchen sind klug genug, sich ein bisschen Ölvorrat für ihre Lämpchen mitzunehmen, und 5 machen es nicht. Und als dann mitten in der Nacht der Bräutigam kommt, können nur die ihm entgegengehen, die genügend von dem Öl haben. Das sind Alltagsgeschichten aus Israel. Und diesen Geschichten gemeinsam ist die Aufforderung: seid wachsam. Bitte bleibt an der Arbeit. Bitte macht euer Ding, was euch anvertraut ist, ordentlich und gut, setzt euch ein. Seid wachsam. Habt genügend Vorräte mit für schwierige Zeiten. Die Aufforderung, wachsam zu bleiben, gilt uns also ganz genauso. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal auf ein besonderes Ereignis hingearbeitet, vielleicht auch hingefiebert, an Examen oder die Hochzeit oder eine große Reise oder was auch immer? Wenn das so war, dann haben Sie in der Zeit ganz viele Dinge, die sonst Alltagsdinge waren, nicht gemacht, weil Sie sich konzentriert haben auf diese Sache. Dann waren wir ausgerichtet auf dieses große Ereignis. Und ein bisschen von dieser Haltung brauchen wir jetzt. Ausgerichtet zu sein auf das große Ereignis, der König kommt. Er wird kommen. Und unsere Vorbereitung ist schlichtweg die Frage: Freue ich mich auf sein Kommen? Oder gibt es in meinem Leben Teile oder Erlebnisse, die ich ganz gerne verborgen halten würde? Würde ich mich lieber vor ihm verstecken, als ihm zu begegnen? Ich meine, wir Alten haben ja sowieso diese Frage nochmal in einer ganz anderen Weise. Wir wissen ja, dass wir nicht mehr sehr lange leben werden. Freue ich mich darauf, ihm zu begegnen? Freuen wir uns, dass der König kommt? Wenn es Gebiete im Leben gibt, die man gern verborgen halten würde, wäre es ja höchste Zeit, diese Gebiete ins Licht Gottes zu bringen und von ihm Vergebung zu erbitten und auch anzunehmen. Und Jesus sagt uns: Wenn das alles anfängt zu geschehen, all die Schwierigkeiten, von denen ich euch sage, vom Übergang eines Äons in den nächsten, den geschichtlichen Unruhen, den Klimaunruhen, die wir haben, den Krankheiten, den Seuchen, alles das sind diese Geburtswehen der neuen Zeit. Wenn das anfängt, dann lasst nicht den Kopf hängen, sondern erhebt eure Häupter und freut euch, dass die Erlösung kommt. Darf ich Sie bitten, einmal in sich hineinzuhören, was Sie fühlen bei dem Satz, was Sie empfinden bei diesem Satz: der König kommt. Ich erlebe es vielleicht noch. Jesus kommt wieder. Der König kommt. Wenn Sie das beobachten, was da in Ihnen vorgeht, haben Sie einen guten Maßstab dafür, ob sie im Licht Gottes leben oder nicht. Adventszeit ist Vorbereitungszeit, so hat es Tommy vorhin gesagt. Nicht nur auf Weihnachten, sondern auf den wiederkommenden Herrn. Und deswegen war sie in der Kirche immer eine Bußzeit. Eine Zeit der Überprüfung des eigenen Lebens. Heute ist sie ja weniger eine Bußzeit als eine Süßzeit. Aber unser Text ruft uns ins Gedächtnis, der König kommt, macht euch bereit, ihm zu begegnen. Und wenn uns beim Zeitunglesen oder beim Fernsehen bange wird vor den großen Problemen unserer Erde, den vielen Kriegen und Bürgerkriegen, der weltweiten Verfolgung von Christen, den vielen Unwettern. Im Moment gerade heute früh habe ich noch gelesen, dass in Sizilien ein fürchterliches Unwetter war, wo Menschen umgekommen sind und ganze Ortschaften verwüstet worden sind. Und das nimmt zu und nimmt zu. Und die Hungersnöte in Afrika und in Indien durch Corona und all diese grässlichen Dinge, die vor unseren Augen geschehen. Und auch die wachsende Anzahl von Menschen, die sich an kein Gesetz und keine Ordnung mehr halten wollen. Da kann man bange werden. Aber dann lasst uns einander helfen und einander daran erinnern, der König kommt und der wird Frieden und Gerechtigkeit bringen. Helft einander, nicht in Zukunftsangst zu versinken oder auch den guten alten Zeiten nachzutrauern, sondern in lebendiger, wachsamer Erwartung zu bleiben, dass der König kommt, unser Herr. Und dann können wir einstimmen in das Lied, das Lothar Kosse einmal geschrieben hat. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Lachen steckt uns an, wenn der König kommt. Zieht uns in seinen Bann, wenn der König kommt. Er kommt zu uns in Sanftheit. Er kommt zu uns in Macht, führt uns in seine Wahrheit, vertreibt vor uns die Nacht. Und wenn du kurz davor bist, den Glauben zu verlieren, dann heb den Blick und sieh, der König kommt. Und wir beten mit der ganzen Christenheit auf der Erde das alte Gebet der Gemeinde. Maranatha, ja, Amen, komm bald, Herr Jesus. Amen. Und der Friede Gottes, der schon ein Stück Vorausnahme auch dieses großen Friedensreichs ist, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.